So, dann möchte ich euch von meiner Seite aus nochmal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid, auch wenn ich auf dem Plan stand. Ich habe heute eine Stunde für mich. Ich will es euch bloß mal so sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch was mitnehmen könnt. Weiß ich nicht. Aber für mich ist die Stunde wichtig. Das möchte ich euch sagen, um so eine Ausrichtung zu kriegen. So ein bisschen zum Einnorden für mich persönlich. Vielleicht könnt ihr euch was mitnehmen, ich weiß es nicht. Ich möchte am Anfang euch einfach mal in ein paar Situationen mit hineinnehmen, die mir so begegnen. Vielleicht findet sich der ein oder andere wieder da drin. Ich sitze im Auto. Der Korb für unterwegs ist gefüllt. Zu trinken ist eingepackt. Die mitzunehmenden Sachen sind alle verstaut. Ich und vielleicht zwei, vielleicht sogar schon drei Kinder sitzen auch schon mit dem Auto an ihren Plätzen, sind schon angeschnallt. Und es könnte eigentlich losgehen. Was geplanterweise schon vor einer Viertelstunde hätte passieren sein sollen. Und als nun die eingerechnete Viertelstunde nun auch schon vorbei ist und die Herzensdame nebens Tochter oder vielleicht großem Sohn noch immer nicht erschienen ist, steigen die ersten Kinder schon wieder aus, um nochmal bullern zu gehen. Oder irgendein Utensil noch mit einzupacken ins Auto, was bis dahin noch nicht drin war. Gemäß dem Motto vom Karzel, mein Feuerzeug, mein Taschenmesser, meine Badelatschen. Was meine Frau, die nunmehr schon mal in Sichtweite war, dazu veranlasst, nochmal umzukehren und irgendein Schalelement, eine Sonnenbrille, einen Schirm oder irgendwelche anderen Schuhe vielleicht doch noch zu holen, und bei der Gelegenheit nochmal am Keller vorbeizugehen, um noch was zu trinken zu holen, was der Gatte vielleicht vergessen hatte, was er aber nicht hat. Um dann irgendwann doch noch aufzutauchen und sich mit den anderen, die bereits seit längerem im Auto sitzen und warten, sich mit ins Auto zu begeben und sich reinzusetzen, damit es dann doch mit leichter Verspätung endlich losgehen kann. Was mich wiederum dann dazu veranlasst, meinen Gefühlen im Auto freien Lauf zu lassen und entsprechend zu explodieren. Das dann mindestens bis Adorf, vielleicht auch bis Rebersreuth, je nach Fahrer vor mir auch schon mal bis Oelsnitz. Ja, und den gerissenen Geduldsfaden dann lautstark in Szene setzt. Szene 1. Szene 2, Hausaufgabenszene. Ich sitze mit meinem jüngsten Sohn, seltenerweise sage ich jetzt mal so, bei den Hausaufgaben. Die großen Geschwister hatten das alles schon hinter sich. Die sind schlauer, die machen ihre Hausaufgaben allein oder gar nicht, je nachdem. Auf alle Fälle ohne mich. Wobei ich denke, erklären kann ich ganz gut. Und ich erkläre so die Rechenweise mancher Mathematikaufgaben so, wie ich es mir eingeprägt hatte und wie mir das plausibel erscheint. Nur möchte es in dieser Art und Weise irgendwie nicht ankommen. So versuche ich es weiter. Ich umschreibe, ich versuche Vergleiche zu ziehen und Eselsbrücken zu bauen. Was aber auch an Ergebnissen rauskommt, ist komischerweise nicht das, was ich erwartet habe. Sodass nach einigen Erklärungsversuchen weiter wieder etwas reißt, und zwar wieder mein Geduldsfaden. Sodass meine Freundlichkeit allmählich abhanden kommt und der Unsachlichkeit Platz macht, ich sag's mal so. Und danach irgendeine Türe definitiv kracht, entweder die, aus die mein Jüngster geflohen ist, oder die, durch die ich das Weite gesucht habe. Szene 3, wieder eine Autoszene. Auf dem Weg zur Arbeit oder zu einem Termin oder was auch immer sitze ich hinter dem Lenkrad und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mein Auto bewege wie Fred Feuerstein, nämlich mit den Füßen anschiebend. Und warum? Weil der Fahrer vor mir irgendwie scheinbar vergessen hat, wo das Gaspedal zu finden ist. Er aber definitiv weiß, wo das Bremspedal ist. Weil er nämlich irgendwie, sobald ein Schild auch nur in weiter Entfernung auftaucht, nämlich gekonnt auf selbiges tritt und somit allmählich auch mein Mobil zu einem Stehtisch umfunktioniert. Zu diesem Zeitpunkt habe ich aber noch nicht damit gerechnet, was passiert, wenn in weiter Entfernung eine Ampel auftaucht, die komischerweise auch noch das grüne Lichtelement anzeigt. Meine Vermutung ist ja, dass er jetzt zusätzlich zum Bremspedal auch noch die Handbremse betätigt, um alle hinter sich so richtig schön aufzubringen und abzubremsen. Und das Ganze bis zur Ampel selbst, die komischerweise erst in den Augenblick umschaltet, als ich vor ihr auftauche und Mr. oder Mrs. Schnicki noch schön hat rüberschnarchen lassen. Was dann in meinem Auto passiert, könnt ihr euch vorstellen. Hinter der roten Ampel sitzend explodiere ich dezent und es kommt zu allmählich kleinen Emotionsausbrüchen des wieder mal gerissenen Geduldfadens. Ihr merkt schon, es geht heute um das Thema Geduld. Wir lesen ja im Brief an die Galater von den Früchten, die der Heilige Geist in uns wirkt. Also er schenkt die uns nicht nur, damit wir annehmen können. Nein, der Heilige Geist bringt sie in uns zur Entfaltung. Der Heilige Geist schafft also in uns die Liebe. Die Liebe, von der an der Jahreslosung berichtet ist, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich denke mir, wer kann das schon? Wer kann das schon, wenn nicht letzten Endes Gott und so der Heilige Geist in einem wirkt? Der Heilige Geist schafft in uns auch Freude, die nicht an irgendwelche materiellen Dinge geknüpft sind. Ja? Sag mal, die Kinder freuen sich noch sehr, wenn jetzt zu Weihnachten endlich das unter dem Weihnachtsbaum liegt und nach gewissen Zeit ist das wieder weg. Und wir Erwachsenen sind nicht wesentlich anders. Aber der Heilige Geist schenkt dauerhafte Freude. Der Heilige Geist schafft Friede, der höher ist als alle Vernunft, das hören wir immer mal in der Kirche. Aber das heißt auch, der Friede, der ist viel mehr als das, was wir uns erdenken oder vielleicht sogar ersinnen können. Der Heilige Geist wirkt Güte, damit man nämlich viele Sachen, ich sag mal ganz viele Aufreger, die uns so begegnen, ganz anders betrachten können. Der Heilige Geist wirkt Rechtschaffenheit. Und das heißt, es wirkt in uns so ein Gerechtigkeitssinn, der uns wirklich ermutigt, dann mitunter auch für Gerechtigkeit, für uns selber und auch für andere dann einzutreten. Deswegen gibt es sehr viele oder gab es auch sehr viele Christen, die wirklich immer wieder um der Gerechtigkeit willen wirklich vieles erduldet haben. Der Heilige Geist wirkt Treue, mit der wir an Aufgaben, aber eben auch an Menschen wirklich dranbleiben können. Auch wenn manches nicht so leicht von der Hand geht, wie erhofft oder wie erwünscht. Der Heilige Geist schafft Freundlichkeit, mit der wir dann die geschenkte Freude, die geschenkte Liebe einfach wieder ausdrücken können. Er schafft aber auch Selbstbeherrschung, die uns hilft, in verschiedenen Situationen einfach entsprechend umzugehen. Und er schafft Geduld, das Thema, was uns einfach ausharren lässt in den Zeiten, die zum Warten bestimmt sind. Und ich möchte euch heute keine Anleitung zum Runterfahren hier mitgeben. Es wird einem so manches dazu angeboten. Strömt ja vieles auf uns ein, was wir alles machen können und machen sollen. Und vieles ist meines Erachtens wirklich zum Teil esoterisch angehaucht oder kommt direkt aus der Esoterik heraus. Es sind dann nämlich diese Dinge, bei denen es um das Finden des eigenen Ichs geht. Finde dich, finde deine Mitte, finde alles Mögliche an dir oder in dir. Oder aber überwinde das Ganze. Und es geht in diesen Situationen dann um Selbsterlösung, die wir aber nicht machen können. Wir können unsere Erlösung nicht selber schaffen. Es wird uns aber vorgegaukelt. Und die Wahrheit der Bibel letzten Endes verdreht. Und wir wissen, wer die Dinge verdreht und wer uns von Jesus letzten Endes wegziehen möchte. Zurück zur Geduld. Ich sag mal, gegen so ein kurzzeitiges Entfliehen aus der Situation und so ein Durchatmen, was wir durchaus im Kindergarten auch manchmal machen müssen, ist nichts auszusetzen. Schafft einfach mal einen neuen Blick, ein bisschen frische Luft. Es geht mir aber heute eigentlich vielmehr um den Blick in Gottes Wort hinein, in die Bibel hinein. In die Geschichten, die uns sagen möchten, bleib mal ganz ruhig. Gott hat dich im Blick. Gott hat im Blick, was dich bewegt, was deine Sorgen sind, was deine Ängste sind, was deine Probleme sind. Und er hat es nicht nur im Blick, sondern er hat es an der Hand. Bleib ruhig. Bekannte Geschichte dazu. Ist uns, denke ich, allen geläufig. Die Geschichte Abrahams und Gottes Verheißung eines großen Volkes. Da lesen wir im 1. Mosebuch, Kapitel 12. Da begegnet uns die Zusage Gottes gegenüber Abraham das erste Mal. Und Abraham, wie er damals noch hieß, der müsste um diese Zeit 75 Jahre alt gewesen sein. Und da heißt, der Herr redete zu Abraham: Gehe deinen Weg allein, weg aus deinem Heimatland und von deiner Verwandtschaft und deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volke machen. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Werde du ein Segen, ich werde segnen, die dich segnen. Ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir werden sich alle Geschlechter der Erde Segen wünschen. Und das bis heute. Im 13. Kapitel begegnet uns eine erneute Zusage für Abraham. Da spricht Gott: Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub der Erde. Eine unheimlich große Zahl. Im 15. Kapitel wird Abraham jetzt schon ein bisschen ungeduldig. Und er beklagt sich: Siehe, Kinder hast du mir nicht gegeben. Mein Leibeigener, der wird mich beerben. Also von dem, was mir gehört, kann ich nicht an meine Nachkommen weitergeben. Ich habe keine Nachkommen. Da ging das Wort des Herrn aufs Neue an ihn. Und da heißt es: Der wird dich nicht beerben, sondern einer, der von deinem Leibe kommen wird. Dein Sohn wird dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus ins Freie und sagte dort zu ihm: Schau doch nur in die Himmelswelt hinauf und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er fügte hinzu: So zahlreich wie deine Nachkommenschaft wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham setzte seine ganze Zuversicht auf den Herrn. Und das rechnet Gott ihm zur Gerechtigkeit. Es gibt also bisher große Zusagen Gottes. Gott verspricht dem Abraham eine fast nicht zählbare Nachkommenschaft. Etwas, was zur damaligen Zeit einen ganz anderen Stellenwert er hatte. Das Wort des Nonplusultra, Nachkommen haben. Und dann vielleicht eine große Anzahl zu haben, das war eigentlich was. Dann wurde man eine große Familie und das zählte was. Es kollidiert vielleicht ein bisschen mit unseren heutigen Ansichten. Heute hat es vielleicht nicht mehr so einen ganz großen Stellenwert. Ich sage mal bloß so, unsere groß gewordene Jakobssippschaft, wenn man da davon berichtet, dass meine Eltern 16 Enkel haben, da schlucken die Leute schon, die lachen dann auch mal ein bisschen, ne? Freuen sich und staunen. Und wenn ich mich umdrehe, will ich nicht wissen, was sie sagen darüber. Ja? Also der Punkt ist, man wird eher für solche große Sippschaften belächelt, anstatt man den Segen darin sieht. Und Abraham vertraut den Zusagen. Und er wird noch einmal bestätigt. Aber wieder vorerst nur mit einer weiteren Bestärkung. Noch immer nicht mit einem Ergebnis, welches wir doch so gerne in den Händen halten würden. Und jetzt habe ich mal ein paar alte Kalender ausgekramert. Bloß mal, um es zu verdeutlichen. Die Zusage Gottes. Abraham ist 75 Jahre alt. 11 Jahre später, nach der ersten Verheißung, die Abraham bekommen hat, kommt jetzt Sarai, seine Frau, und sagt: Wir müssen jetzt die Sache mal vollführen. Ich habe eine Lösung. Also Abraham wartet jetzt 10, 11 Jahre lang. Jetzt kommt endlich Sarai und sagt: Ich habe eine Lösung. Und ich sag mal so, oft mal ist es schon auch das Umfeld, was einen so in der Geduld noch so ein bisschen strapaziert dazu. Und Sarai hat die Lösung, sie gibt ihm ihre Magd zur freien Verwendung, um der Sache der eigenen Nachkommenschaft einfach durch Eigeninitiative zur Erfüllung zu bringen. Und ich muss sagen, ich finde mich hier absolut wieder. Nach so langem Warten, die Sache endlich selber in die Hand zu nehmen, ja, ist vielleicht auch nicht ganz abwegig mit der eigenen Nachkommenschaft, ne? Ist ja alles noch konform in dem Maße. Sich auch durch gute Ratschläge dann letzten Endes dann auch mit umstimmen zu lassen, vielleicht auch verführen zu lassen. Abrahams Reaktion ist vollkommen nachvollziehbar aus menschlicher Sicht. Aber sie ist nicht nach Gottes Plan. Und in dem Moment wird auch nimmer nach Gottes Plan gefragt. Und demnach ergeben sich aus diesem Eigenlösungen schwerwiegende Konsequenzen. Mit vielen, vielen, vielen Problemen für die Familie von Abraham und vielen, vielen Problemen bis in die heutige Zeit hinein, die wir daraus haben. Und jetzt haut Gott nicht irgendwie rein oder irgendwas. Nee, Gott schweigt. Gott schweigt weiter. Ich habe noch einen Stapelkalender.
Dreizehn Jahre
lang schweigt Gott nach dieser Aktion. Und jetzt meldet sich Gott wieder. Und der gute Abraham ist mittlerweile 99 Jahre alt. Und jetzt erscheint er wieder dem Abraham und verleiht dem Abraham und seiner Frau Sarai ganz neue Namen. Aus Abram wird jetzt Abraham, was so viel wie Vater einer Volksmenge heißt. Und er sagt dazu, denn ich mach dich zum Stammvater vieler Völker. Und aus Sarai wird Sarah, was Fürstin heißt. Und Gott sagt dazu, ich will sie segnen und ihr von dir einen Sohn schenken. Ich will sie segnen, sie soll zu Völkern werden. Und in diesem Zusammenhang wird jetzt Gott das erste Mal konkret, nach so vielen Jahren, indem er jetzt von Isaak berichtet. Und dann wird diese Nachricht noch einmal bestärkt durch den Besuch der Engel, welche es jetzt direkt benennen, dass Sarah bereits in einem Jahr einen Sohn gebären wird, der sie aufgrund ihres Alters jetzt und ihres, wie sie es selber nennt, Verwelktseins, ja, genauso wie des Verwelktseins von Abraham, nicht recht glauben konnte, das wissen wir. Und dennoch geschieht's, dass Gott an ihr handelt und sie mit 90 Jahren jetzt, während Abraham bereits seinen 100. Geburtstag feiern konnte, den Isaak gebären konnte. Also in einen Kalender muss ich noch aufpacken, weil es hat ja noch ein Jahr gedauert. Na? Was für ein langes Geduldsspiel. 25 Jahre. Zusagen Gottes. 25 Jahre hat es gedauert, bis endlich der Isaak im Arm gehalten werden konnte. Aber ein unheimlich langes Geduldsspiel mit dem Ergebnis, dass er auf Gottes Zusagen Verlass ist. Auch wenn es vielleicht biologisch alles ein bisschen schwierig aussieht, es passt. Wie viel Geduld haben wir mit Gott, mit seinen Zusagen, mit seinem Handeln? Vertrauen wir darauf, dass Gott es gut mit uns meint, auch wenn die Dinge anders erscheinen? Siehe die Geschichte vom Josef. Josef als Liebling seines Vaters, der von Gott im Traum sozusagen eine Zukunftsvision erhält, dass sich alle seine Brüder vor ihm beugen. Letztendlich sogar sein Vater, seine Mutter noch dazu. Und jetzt ist der Josef noch so gutgläubig, dass er seinen Traum an seinen Brüdern noch berichtet. Und mir erscheint es so, als ob er damit sozusagen in die schwelende Glut, die sowieso schon da ist, in der Diskrepanz zwischen seinen Brüdern und ihm, so richtig noch schön reinpustet und nochmal so richtig das Schön, diese Abneigung richtig entfacht. Und im Endeffekt, es gipfelt ja dann dahingehend, dass sie ihn in die Zisterne hineinschmeißen, um ihn dann dort wieder rauszuholen und zu verkaufen. Und er dann nochmal nach Ägypten ziehen muss. Und ich weiß nicht, ob Josef sich in dem Moment getragen gefühlt hat. Vielleicht erst, als er gemerkt hat, die Dinge, die ihm unter die Hände kommen, laufen ja relativ gut. Auch die Dinge, die ihm bei dem Potiphar, wo er als Sklave dann dient, letzten Endes ausführen musste. Es lief ja ganz gut. Und vielleicht hat er gemerkt, Gott ist da. Er schenkt ihm Gelingen. Bis zu dem Zeitpunkt, als ihm wieder alles wegbricht. Und er vollkommen unschuldig und ich sag mal wahrscheinlich total bedeppert im Gefängnis landet. Und selbst hier baut Gott ihn wieder auf. Er scheint im Vertrauen auf den Herrn all die Dinge, die ihn unter die Hände kommen, auch hier im Gefängnis, gelingen zu lassen. Er bekommt dort immer mehr Aufgaben übertragen. Der Gefängniswärter, der hat nicht mehr viel zu tun wahrscheinlich, es macht alles der Josef. Und dann bereitet Gott seine Verheißung, die er mit seinem Volk hat, die er dem Josef einst gegeben hat, und vor allem bereitet er Josef vor, indem er Josef mit der Bedeutung einzelner Träume vertraut macht und Josef diese benennen lässt. Und gleichzeitig belässt er aber den Josef noch weiter, trotz aller anderen Hoffnungen, die Josef hatte, weiter im Gefängnis. Er hat gedacht, er kommt jetzt raus. Jetzt wissen die, was ich drauf habe. Jetzt kommt er raus. Nix war's. Noch 2 Jahre. Unheimliches Warten. Ob die sich erinnern werden an mich. Bis endlich der Pharao Träume hat, die keiner deuten kann, und man sich dann doch an den Josef erinnert. Und dann nimmt der Weg von Josef unheimlich Fahrt auf. Bis dahingehend, dass seine Familie zu ihm nach Ägypten kommt und es dort zur Versöhnung kommen kann. Und diese Versöhnung war eine ganz bewusste Entscheidung von dem Josef. Wir kennen alle den Satz, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Eine ganz bewusste Entscheidung. Der hätte die dort auch wirklich mal ordentlich vorführen können. Ordentlich zeigen können, dass sie sich vor ihm beugen müssen. Und er sagt, nein, Gott gedachte es, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und hier sehe ich auch die Wirkung vom Heiligen Geist, zu sagen, ich kann in voller Güte dort drüber blicken. Nicht, weil ihr so böse zu mir wart oder so gut zu mir wart, sondern weil Gott so gut zu mir war. Und für mich ist oft die Frage, wie lange sollen wir auf Gottes Zusagen warten? Hier, 25 Jahre. Vielleicht noch länger, ich weiß es nicht, ich habe keine Antwort drauf. Ich habe manchmal für Menschen gebetet und durfte noch relativ kurzer Zeit wirklich Dinge erleben, wo ich sage, Mensch, da hat Gott gewirkt. Er hat sie verändert, hat Situationen verändert, er hat Menschen verändert. Ich bete aber auch gleichzeitig für andere Leute 10 Jahre, über 15 Jahre, ohne zumindest für mich sichtbares Ergebnis. Ich weiß nicht, wie lang. Ich selber warte auf so viele Dinge, wo ich sage, Mensch, Gott, greif doch endlich ein. Verändere du die Dinge, verändere die Lebenslagen, die Umstände, die Beziehungen, die Verhältnisse. Himmlischer Vater, mach! Und dann denke ich mir, dass vielleicht genau das ist, was Gott von uns möchte. Uns zu zeigen, wie abhängig wir eigentlich von ihm sind. Klar aufzuzeigen, dass wir ihn brauchen und ihm das vielleicht auch benennen sollen. Ja, wir haben keine Antworten. Wir haben auch keine Lösungen. Wir haben nicht mal eine Richtung manchmal, wo wir hingehen können. Und dann möchte uns Gott seine Zusagen immer wieder neu vor Augen führen. Ich habe es einfach mal zusammengefasst, wo Gott sagt, ich bin da. Ich halte dich in meiner Hand. Und das mache ich nicht nur heute, sondern jeden einzelnen Tag, bis in die Ewigkeit hinein. Und jetzt setze ich noch eins oben drauf. Diese Ewigkeit, mein liebes Kind, will ich mit dir verbringen. Das sind die Zusagen Gottes, die Hammer. Bis dahin heißt es, geduldig sein. Mit einer Aufforderung aus dem Jakobusbrief möchte ich die Stunde für mich, und vielleicht konntet ihr euch was mitnehmen, auch für euch schließen. Heißt, haltet also geduldig aus, Geschwister. Wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst- und Frühjahrsregen bekommt. So habt auch ihr Geduld und fasst Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Ärgert euch nicht übereinander, Geschwister. Ihr wollt doch nicht gerichtet werden. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Beispiel. Wie standhaft haben sie ihre Leiden getragen. Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört, heute auch von Josef und Abraham, das füge ich jetzt ein, und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Amen.